Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Audit Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 13. August 2025, das Bern einfach spezial aus Altdorf, und zwar mit der Ständerätin vom Kanton Uri, der Heidi Zgracken. Herzlich willkommen, danke vielmals.
Dankeschön.
Ja, warum sind wir überhaupt in Altdorf? Und ich muss sagen, mehr, der ganze Nebelspalt, das ganze Redaktionsteam ist eingeladen worden von der Heidi Zgracken auf Altdorf aus Anlass von unserem 150-jährigen Jubiläum. Wunderbares Geschenk gewesen. Wir haben jetzt eine Führung genossen durch Altdorf. Die meisten von uns kennen Altdorf wahrscheinlich eher einfach von Friedrich Schiller und selber noch nie da gewesen. Ich schon, gebe es zu. Zweitens haben wir eine Führung gehabt, auch in dem Kunstmuseum. Wir sind jetzt im Kunstmuseum vom Kanton Uri und haben hier Bilder angeschaut von Heinrich Daniot. Heinrich Daniot, wer ist das eigentlich?
Der Heinrich Daniot ist der wichtigste Urner Künstler. Und mit dem Jubiläum 150 Jahre Nebelspalter ist mir das natürlich wieder in sich gekommen, dass er viele Karikaturen gemacht hat für einen Nebelspalter, vor allem in der Kriegszeit, sehr kritische, spitzige Karikaturen. Und ich habe gefunden, ja, jetzt zu dem Jubiläum wäre das der richtige Anlass, der Heinrich Daniot euer Nebelspalter-Team und natürlich dir als Chefredaktor näher zu bringen. Und der Heinrich Daniot beschreibt eben unsere Heimat auch wunderbar. Er hat zum Beispiel gesagt, Uri ist für wahr Prunkkammer Gottes und ihr Garten des Teufels zu gleichen Teilen. Und heute haben wir jetzt den Prunkgarten Gottes gehabt mit dem wunderbaren Wetter. Ihr Garten des Teufels kann es ja dann sein, wenn es wirklich regnet oder gewittert und schneit und Lawinen hat oder was auch immer. Vielleicht hat er es auch auf Menschen bezogen. Das kann ich aber nicht nachvollziehen, was er genau gemeint hat.
Genau, Uri hat ja nicht unbedingt den Ruf, sagen Provence. Aber trotzdem sind da auch Maler gewesen. Das habe ich aber interessant gefunden. Der ganze Kreis, der Urner Kreis. Und wir haben jetzt ein paar Bilder angeschaut, vor allem von Heinrich Daniot. Sehr schöne Bilder. Muss man also sehr empfehlen. Auch modern, auf jeden Fall. Und Karikaturen, die habe ich zum Teil schon kennt vom Nebelspalter. Mhm. Die sind irrsinnig. Hat irrsinnige, scharfe, kritische, gefährliche Karikaturen gezeichnet. Da muss man nämlich immer betonen, die Leute, oder wir, die in dieser sicheren Wohlstandszeit leben, trotz allem. Die Leute haben enorm viele Risiken auf sich genommen. Du hast, oder uns ist erzählt worden, dass der Heinrich Daniot da immer mit dem Koffer gelebt hat, mit dem packten Koffer in den 30er, 40er Jahren, weil er Angst hatte, dann müsse dann gehen. Gut, wir wollen aber nicht nur über den Heinrich Daniot reden, sondern wir wollen zuerst über die Aktualität reden. Du bist eben Ständerätin, bist näher dran, Zollkrieg, Amerika. Dein Eindruck, wie geht es weiter?
Ja, also zuerst einmal gesagt ist, dass das gerade verkündet worden ist, am 1. August in unserem Bundesviertag, hat einem schon getroffen, und zwar im Nationalstolz getroffen. Weil wir sind ja ein Land, wo stolz sind auf unsere Leistung, auf unsere Fähigkeiten, die wir ja haben. Darum auch der Handelsüberschuss gegenüber von der USA. Und dass wir jetzt da gerade ausgerechnet am Nationalviertag die 39% Zoll verkündet bekommen haben, ist ja zuerst ein bisschen ein Erstaunen gewesen. Ich staune, dass der Bundesrat zu dem Ergebnis kommt nach so langen Verhandlungen, also im negativen Sinn. Ich bin natürlich nicht zufrieden, wobei ich nicht genau weiss, welche Rolle der amerikanische Präsident in der Tat spielen tut und welche Ziele er verfolgt. Ich bin aber sicher, wir werden jetzt in einer zweiten Runde zu einer Lesung kommen. Ich hoffe, dass jetzt der Bundesrat sich auch in Washington verstärkt hat mit Public Affairs Agenturen, weil Washington ist ja der Ursprung von diesen Lobbyorganisationen. Und wenn wir in der Schweiz ein kleines Gesetz ändern, beispielsweise vielleicht Sammelzeiten für Pilze oder was auch immer, kommen XPR-Agenturen zu uns, Public Affairs-Agenturen, und wir gehen auf Washington in diesen riesigen Mechanismus rein und haben offenbar das verpasst. Das finde ich schade. Aber ich bin der Überzeugung, wir kommen euch da gut und gestärkt raus.
Nach meinen Informationen ist Ihnen das empfohlen worden, dass Sie da Lobbyisten anstellen in Washington. Es ist, wie du richtig sagst, in Washington ist das fast der normale Weg. Aber dann hat der Bundesrat gefunden, sparsam wie wir sind, das ist ein bisschen zu teuer, machen wir nicht. Pilzprävention ist besser, ist wichtiger. Nein, aber wenn wir schon bei einem Thema sind, Rückblickend hat der Bundesrat versagt.
Schon sehr hart formuliert. Also sie haben in guten Treuen, ich nehme das natürlich auch aus den Medien, die Vereinbarung ausgehandelt hat, die wäre hervorragend gewesen. Was man gehört mit diesen 10% Zoll ist immer noch ein bisschen hoch, lieber wären wir drunter. Wichtig ist sicher, dass wir im Ergebnis unter den 15% von der EU sind. Das wäre jetzt mein Ehrgeiz als Bundesrat. Aber man kann ja nicht immer alles voraussagen. Und vielleicht hat jetzt da ein Quäntchen Glück gefehlt, vielleicht auch verhandlungsgeschickt. Vielleicht machen wir in der Schweiz auch ein bisschen den Fehler, dass unsere Bundesräte, die höchste Repräsentanten vom Staat, sogar Bundespräsidentin, sich selber ins Gefecht stürzt und nicht Ding tut vorausschicken, ihre Diplomatinnen und Diplomaten. Und erst wenn es nagelfest ist, dann die wunderbare Foto macht mit dem Ergebnis. Aber ja, jetzt ist es so, jetzt leben wir mal einmal mit dem. Ich sage, es ist vorläufig. Wenn ich die Schweizer Börsen anschaue, die so gelassen darauf reagiert, gar nicht davon aus, dass das auch deshalb ist, weil unsere Unternehmen ja schon seit längerer Zeit vorwegnehmen, dass da etwas könnte kommen und vielleicht Vorkehrungen getroffen haben.
Gut, muss natürlich noch Karin Keller-Sutter da verteidigen, weil das mache ich ja sowieso immer grundsätzlich. Nein, aber es ist natürlich schwierig. Mit dem amerikanischen Präsidenten kann eben ein Spitzendiplomat nicht verhandeln, geht gar nicht. Beim Trump, da wissen wir alle, ist es speziell. Er tut am Schluss die Unterschrift geben und wirft auch alles wieder über den Haufen, was seine Leute ausgehandelt haben. Ich meine, wir haben, wie du richtig sagst, ein Abkommen gehabt. 4. Juli ist man eigentlich unterschriftsreif gewesen. 3 Minister. Und dann auch wirklich einflussreiche Minister vom Kabinett Trump haben gesagt, das ist super, gut, alles gut. Mm. Und dann hat der Trump gefunden, I don't care. Mm. Also, meiner Meinung nach ist schon so, man hat schon ein paar Fehler gemacht, sicher, aber es ist jetzt halt auch die spezielle Trump-Zeit. Vielleicht hat man das falsch eingeschätzt. Auf Börse finde ich noch interessant. Eben entweder, ich glaube daran, es gibt noch einen Deal, habe ich das Gefühl. Oder die andere Möglichkeit ist, und dann nimmt mich wunder, wie du das einschätzt, könnte man damit leben. Mit dem Worst Case.
Die Schweiz hat sich also zeichnet sich ja aus, dass sie flexibel ist, sich an den Verhältnis anpassen kann. Ich gehe davon aus, auch da wird es Lesungen geben. Es sind ja Themen auf dem Tisch, wie Verlängerung von Kurzarbeit und so weiter, wo ich jetzt aber nicht als erstes wieder zugreife. Ich meinte, man müsste allenfalls auch jetzt schauen, ja, wer wird denn auch noch so bestraft vom Trump, muss es ja fast so sagen, vom Präsidenten der USA, beispielsweise Kanada, andere Länder, müssen wir dort mehr auf Freihandelsabkommen gehen mit solchen Ländern. Ich bin zuversichtlich und ich bin auch überzeugt, dass der Schweizer Bundesrat, dieser Bundesrat, das gut hat wollen machen und überzeugt ist, dass die Lesung kommt. Der einzige, wenn man einen zweiten Vorwurf machen, neben dem, dass die Präsidentin jetzt eigentlich vom amerikanischen Präsidenten doch desavouiert worden ist, dass man vielleicht früher hat müssen reagieren. Aber von aussen eine Wertung abzugeben, ist immer einfach und von aussen zu kritisieren ebenfalls. Also, ich denke schon, dass jetzt eine Bewegung ist in der Schweiz. Merke ich auch in der Bevölkerung, dass man sich sammelt, Kräfte bündelt und gemeinsam miteinander jetzt die Thematik angeht. Und wir haben eine sehr innovative Wirtschaft, wir haben sehr gute Leute in der Wirtschaft. Und ich gehe davon aus, dass man das Handelsdefizit auf eine gute Art und Weise in den Griff in dem Sinn bekommen. Das ist ja positiv für die Schweiz, wenn wir ein Handelsdefizit haben, dass wir so ein kompetitives und erfolgreiches Land sind. Und vielleicht muss man hier und da damit leben, dass es halt auch so etwas gibt wie gewisse Missgunst, wo man so auf ein erfolgreiches Land schaut, wo man vielleicht auch gut sagen, ja, die haben so einen Scheiß auf die Nase verdient.
Aber ist nicht auch ein bisschen Kritik für eine extreme Ausrichtung die ganze Zeit von unserer Außenpolitik, vor allem, ich rede natürlich vor allem vom EDA, auf die EU? Und dass man einfach auch Beziehungen zu Amerika viel zu wenig gepflegt hat in den letzten 30 Jahren, dass man jetzt total kalt verwutscht wird. Wir haben dort einen Botschafter, der jetzt nur noch ein halbes Jahr schon dort war, wo der Trump installiert worden ist. Über die weitsichtig ist, hätte ich gesagt, das ist durch, man hätte schon etwa vor zwei Jahren können wissen, der Trump kommt vielleicht wieder. Da hätte man ja vielleicht gescheiter einen installiert, den Trump schon kennt. Wir haben Leute, die gut ausgekommen sind mit dieser Administration Trump und so weiter. Aber zurück zu der EU. Wir haben wahnsinnig, und das ist auch ein Grund, warum ich glaube, die Verhandlungen sind gescheitert, weil viele Leute immer das Gefühl hatten in Bern, wir dürfen ja nicht die EU desavouieren, wir dürfen ja nicht ein besseres Angebot machen, als die EU macht. Und die EU hätte dann genauso müssen angeben wie wir. Ja, ist das ein bisschen kritischer für das?
Schließe das nicht aus. Also die Fixierung von der schweizerischen Politik auf die EU und die EU-Verträge, das hätte so ein bisschen zig angenommen wie das Müsli vor der Schlange. Oder? Und ich habe ja gesagt, mein Ziel wäre, bei den Zöllen mindestens tiefer, es muss einfach tiefer sein als die EU. Und Sie sehen, ich bin durchaus gegenüber dem grossen Gebilde von der EU mit der riesigen Administration auch kritisch. Und die Fixierung auf die EU, die quasi wie das Heilwort bringen für die Schweiz, daran glaube ich einfach nicht. Wir sind als Kleinstaat gut gefahren, auch indem wir eigene Ideen entwickelt haben. Und wenn wir zur Idee kommen, wir dürfen auf keinen Fall besser sein als die EU gegenüber von anderen Staaten, dann würden wir zumindest geistig einen Vorteil von unserem Land, ja, die Souveränität aufgeben. Der Ehrgeiz von einem Land muss ja sein, besser sein als die anderen. Das nehme ich zumindest in Anspruch für die Schweiz.
Jetzt gehen wir mal zu deiner Partei, der Mitte. Ihr habt jetzt einen neuen Präsidenten, Philipp Redi, der war am Montag auch bei uns gewesen, in Bern einfach. Wir haben über die Mitte geredet. Wie würdest du heute den Zustand von deiner Partei beschreiben?
Wir waren ein bisschen am Luftholen. Also ich glaube, das ist, haben alle mitbekommen in der Schweiz, dass wir bei den Bundesratswahlen doch einige Turbulenzen hatten. Wir haben jetzt aber mit Bundesrat Martin Pfister sicher jemanden im VBS, der das auch ausstrahlt, der das VBS will feiern, der begeistert ist, auch von der Armee. Das merkt man auch, wenn er redet. Kommissionen, da ist halt jemand, der sehr stark geprägt ist, auch vom Militär, weil er ja Oberst ist. Also das ist mal sehr positiv, strahlt nach außen sehr positiv ab. Auch der neue Parteipräsident ist sicher jemand, der strategisch und taktisch wird da unsere Partei gut führen. Jetzt werden wir noch die Frage vor uns haben, wer wird Fraktionschefin oder Fraktionschef. Und nachher sind wir mit einem neuen Team aufgestellt. Also ich bin zuversichtlich, es braucht eine starke Mitte. Partei, also die Mitte unserer Partei. Und ich fühle mich natürlich in dieser Partei sehr wohl, weil sie eben euch zulässt, dass man durchaus euch andere Meinungen haben kann als Trennleitung, würde die Welle folgen.
Und da tut man es nicht ein bisschen übertrieben. Sind also, die zwei Flügel nicht ein bisschen weit auseinander? Uri und sagen wir jetzt Baselland.
Gut, im Ständerat haben wir ja keine Vertretung aus Baselland, aus der Mitte.
Gott sei Dank.
Nein, ich finde, oder für das, also ich rede jetzt natürlich als Ständerätin, ja. Für das Zweikammer-System ist es eben essentiell, dass der Ständerat nicht der zweite, also die Abbildung vom Nationalrat ist einfach im Kleinen. Das stört mich enorm, wenn sie in die Richtung geht, weil dann braucht es der Ständerat das Korrektiv einfach nicht mehr. Und das Korrektiv braucht es, kann es auch entweder der Nationalrat sein oder der Ständerat. Zum Beispiel bei dieser Abstimmung über die Individualbesteuerung ist im Ständerat eine parteipolitische Abstimmung, hat da stattgefunden. Es hat mich befremdet, weil wir haben Finanzdirektorinnen, Finanzdirektoren in dem Rat, wo wir ja ISA immer dann wieder zurückversichern mit den Kantonen, was wollen die Kantonen. Und wenn wir als Ständerat von den Kantonen Vernehmlassungen oder Positionsbeziehung nicht mehr wahrnehmen, dann können wir gerade zurück auf die ursprüngliche Idee von 1848, wo man nur einen Nationalrat wollte. Und der Ständerat war ja eigentlich Konzession an die Sonderbundskantone. Nicht, dass ich das wieder aufleben lasse.
Der Sonderbund.
Nein, der Sonderbund.
Sonderbund.
Aber das ist einfach sehr wichtig. Und darum ist das in der Mittepartie, auch in der Fraktion, sehr wichtig, dass man einfach offen anspricht, auch gegenüber von Vertreterinnen und Vertretern, jetzt beispielsweise von Baselland, dass man sagt, ich sehe es aber nicht so. Und zwar aus diesen und diesen Gründen.
Ist das nicht auch, ich meine, das ist ja eigentlich, muss man mal sagen, der Markenkern war immer von der CVP, von der katholisch-konservativen Tradition, jetzt von der Mitte. Ihr seid die Partei vom Föderalismus. Also eigentlich ist, ja, dass ein Ständerat da eine wichtige Rolle spielt und ihr seid immer noch, ihr seid die wichtigste Gruppe im Ständerat. Nicht mit Abstand, aber doch eindeutig. Ja, das sollte eigentlich so sein.
Das ist extrem wichtig. Ich meine, gerade wir, die kleinen Kantone, wo ich ja jetzt vertrete als Kantonuri, wir müssen doch im Ständerat die Interessen der kleinen Regionen vertreten. Oder von den kleinen Kantonen vertreten. Wir hatten jetzt gerade eine Diskussion gehabt, es ist ein bisschen untergegangen über eine Motion oder eine Standesinitiative, dass ein grosser Stadtkanton zwei Ständeratssitze wollte, weil er einfach auch gefunden hat, wir sind so stark, gerade finanziell, dass wir zwei Sitze brauchen. Und wenn wir fänden, in der Schweiz die Regionen ausspielen, wer zahlt mehr in NFI beispielsweise, hat mehr Ständerat oder was auch immer, dann geben wir einen Teil von der Identität von der Schweiz aus. Und Kantone machen die Schweiz letztendlich so erfolgreich. Es ist nicht das Bundesparlament. Also zum Beispiel wirtschaftliche, volkswirtschaftliche Schockwellen werden eben in der Schweiz abgefangen, weil jeder Kanton andere Cluster hat, wo er eben stark ist. Oder? Und wenn ein Kanton ein Problem hat, beispielsweise Basel-Stadt jetzt mit der Pharma, haben wir noch Zürich als sehr starken Wirtschaftsstandort, wo dann das wieder auffangen kann. Also der Föderalismus und die eigenen Standorte sind, die eigenen Kräfte aus diesen Kantonen raus sind sehr wichtig.
Das heisst eigentlich, dass für die Mitte eigentlich müsste quasi man braucht bei den Rahmenverträgen Abstimmung auf jeden Fall ein Ständer mehr.
Das ist selbstverständlich. Also, wenn man die Verträge anschaut, nur in Teilbereichen beispielsweise, dann stellt man fest, die freie Meinungsbildung beispielsweise von den Bürgerinnen und Bürgern, auch von den Kantonen, ist durch das drohende Verdikt, allenfalls von Brüssel mit Ausgleichsmassnahmen, einfach nicht mehr gegeben. Und deshalb Kantone sind auch betroffen im Strombereich, Kantone werden betroffen sie im Staatsbeihilfebereich und so weiter. Das braucht ein doppeltes mehr, es braucht ein Ständemehr. Und wenn da man Angst hat von einem Ständemehr, dann verstehe ich die Schweiz nicht mehr. Weil die Schweiz ist das Volk und die Kantone.
Steht in der Bundesverfassung. Die
Bundesverfassung zu oberst oben, ja.
Genau, und ich lege jetzt den Gesslerhut an. Extra. Und zwar nicht wegen der EU natürlich, selbstverständlich, sondern um die ist falsch. Und natürlich, und einfach die Urnerin-Idee zu provozieren, damit da ein Öpfelschuss noch zustande kommt in Altdorf. Nein, ich will zum Schluss ein bisschen über den Kanton Uri reden. Ein fantastischer Kanton. Ich sage jetzt das als Historiker aus meiner Sicht. 1291 ist das falsche Datum. Wir sollten 1231 feiern, das war Reichsunmittelbarkeit vom Kanton Uri. Das war der erste wichtige Kanton in den Zentralalpen, der das bekommen hat. Die Landsgemeinde ist dann auch entstanden, wo er leider dummerweise, birrenweicherweise 1929 aufgelöst haben. Nein, aber Uri. Was ist Uri? Was macht Uri aus, wenn du das müsstest beschreiben?
Also Uri ist also ich das so beschreiben. Wenn Zürich das wirtschaftliche Herz ist, mit Genf und Basel von der Schweiz, dann ist Uri die Seele von der Schweiz. Das ist eigentlich das, was der Kern ausmacht von dieser Eidgenossenschaft mit Schweiz und Unterwalden zusammen. Und das ist der Kern, den wir einfach bewahren und euch stolz darauf haben können. Es ist von da aus entstanden, die Eidgenossenschaft, die Erfolgsgeschichte. Und Uri ist natürlich das Rütli. Und die Reichsunmittelbarkeit 1231 hat ja auch etwas zu tun gehabt mit dem Gotthard. Also sind wir sehr wichtige verbindende Kanton zwischen euch Kulturen, Uri Tessin, Sprachregionen, Wetterscheiden. Also es trifft sehr, sehr viel in diesem Kanton zusammen. Und durch der Gotthardverkehr, durch den Gotthardtransit, den wir immer hatten, seit Generationen, zuerst mit Säumer, nachher mit der Postkutsche, Eisenbahn, hat das da einen Menschenschlag gegeben, wo zwar ein Zurückhaltender immer noch ist, aber doch auch offen, nach außen, offen gegenüber von neuen Ideen. Und das Tollste finde ich immer das Zitat, ich weiss gar nicht, wem das zugeschrieben wird, es wird auch in anderen Zusammenhängen gebraucht. Wenn die Welt untergehen würde, dann möchte ich in Uri leben, es würde ein paar Wochen später passieren.
Sicher, sehr gut. So. Das gilt ja sonst schon grundsätzlich für die Schweiz, aber Uri ist dann noch später. Nein, ich muss das auch unterstützen, die Hymne auf Uri muss man unterstützen, weil was ich etwas vom Faszinierendsten finde an der Geschichte von eurem Kanton ist ja, die Achsenstrasse, das wissen viele Leute nicht, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Vorher war Uri im Prinzip eine Insel gewesen, vor allem zu der Zeit, wo der Gotthard noch nicht einmal richtig begehbar war. Und das war die ganze Zeit gewesen, bis ins 13. Jahrhundert. Und das sind eigentlich eine Insel gewesen. Man hat nur über den Vierwaldstättersee oder über den Berg können zu euch kommen. Ihr seid super abgelegen gewesen. Also wenn wirklich hast du die Welt vergessen, dann hast du auf Uri. Und dann plötzlich geht der Gotthard auf. Und plötzlich liegt das Uri, und das finde ich faszinierend, am Superhighway von Europa. Innerhalb der kürzester Zeit. Ich glaube, das ist auch meiner Meinung nach aus historischer Sicht der Grund überhaupt für die Entstehung der Eidgenossenschaft. Dass das so schnell gegangen ist, dass alle anderen Mächtigen Dynastien sich gar nicht so schnell können rühren und das Uri können unterwerfen. Aber da, wo wir jetzt gesagt haben, oder da, wo du jetzt sagst, ist das in der jungen Generation in Uri noch da? Wissen die das? Wissen die auch, Gopferdeckel, was für eine Verpflichtung das ist?
Ich hoffe es und ich gehe davon aus. Der Stolz Zürner Zeit haben wir eigentlich alle. Also, und wir haben zum Beispiel alle vier Jahre die Tellspiele. Und das ist so eine ganz starke Identifikation mit dem Kanton, auch mit der Landschaft und mit allem. Also, die Urnerinnen und Urner, obwohl wir auch Zuwanderung haben und nicht mehr so abgeschlossen sind wie dazu mal im Mittelalter, ist das in den Überzeugungen und vielleicht auch in den Genen sogar immer noch vorhanden. Und übrigens, der Gotthardtransit, den wir jetzt angesprochen haben, hat viel bewirkt in dem Kanton. Eine grosse Offenheit. Und gegenüber von der EU, um vielleicht das Thema noch einmal aufzunehmen, was die Schweiz stemmt für die EU, sehen wir da Alltag am Gotthard, wenn wir auf die Autobahn schauen. Und ich meinte, das darf die Schweiz viel, viel stärker in die Waagschale werfen als eines der Beispiele, was wir denn leisten für den europäischen Kontinent.
Sind wir denn zu wenig selbstbewusst gegenüber den Europäern?
Manchmal ja, finde ich schon. Also ich meine, die Schweiz hat die NEAD finanziert. Weder im Süden noch im Norden sind die Anschlussgleise vorhanden. Man hat das Bild für einen Lastwagentransit, jetzt ist es Personenbahn. Die rollende Landstrasse kann man nicht machen oder macht man nicht mehr. Und dann kommen noch mehr Lastkarren durch unseren Kanton oder eben durch die Schweiz. Wir dürfen durchaus selbstbewusst auftreten. Und wenn man dann sagt, ja, Europa ist so gross und so wichtig. Ja, wir sind doch auch wichtig. Wir sind ja im Herzen. Und anstatt dass man sagt, wir sind im Herz, wir müssen gleich sagen, ja, ihr könnt ja dankbar sein, dass ihr so ein super Herz habt in Europa.
Ich meine, es ist auch ein Missverständnis, oder? Wenn man so die Schweiz anschaut, ist eben die Schweiz immer beides gewesen. Offen und konservativ, oder? Uri, finde ich, ist das beste Beispiel für das. Du hast es vorher erwähnt, ich würde es noch stärker rausstreichen. Ich meine, das ist der ganze Viehhandel, wo Uri gemacht hat mit Mailand. In Mailand hat jeder, der etwas auf sich gehalten hat, hat Fleisch aus dem Kanton Uri bezogen. Milch hat man gern gehabt. Das war auch der Grund, warum wir überhaupt den Gotthard aufmachen können, wegen dem Geld. Also, es ist so eine der blödsten Klischees, die es gibt, dass man das Gefühl hat, hier im Herz der Alpen, da sind die Leute völlig verbohrt und stur. Sie sind immer offen gewesen, zwangsweise, haben sie müssen immer offen sein. Du hast vorher erwähnt, das finde ich irrsinnig, wo wir unseren Zuhörern allen sagen, ihr habt Bundesverfassungen, alle Bundesverfassungen, die wir je beschlossen haben in diesem Land, immer Nein gesagt. Ich hoffe, das bleibt so. Bitte jede nächste Revision auch wieder ablehnen. Die Rahmenverträge bitte auch ablehnen. Und in dem Sinne, danke vielmals Heidi Zkracken für das Gespräch. Hier heute aus Altdorf, das ist natürlich ganz speziell, wirklich im Herzen von der Schweiz, im Herzen von Europa, im Herzen von der Welt. Heidi Zkracken, Ständerätin vom Kanton Uri. Danke vielmals. Das war es, Bern einfach spezial. Mit Markus Somm und Heidi Zkracken. Danke für eure Aufmerksamkeit. Könnt uns abonnieren. Auch wenn ihr in Uri lebt, gibt es durchaus Möglichkeiten, uns zu abonnieren. Ja. So ist es. Also Postanschluss gibt es auch in Uri. Nein, Spass beiseite. zum Schluss könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr immer wieder Nein sagt. Das ist immer die richtige Antwort. Merci vielmals und bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch